ARD.
Wir müssen unser Denken, unsere Entwicklung völlig verändern. In allen Menschen schlummern Formen der Intelligenz, die ja nicht in die Maschinen einprogrammiert sind. Diese Formen der Intelligenz, die Intelligenztests nicht messen, die werden umso wichtiger. Und die werden Menschen in der Zukunft mehr einsetzen und mehr entfalten müssen, um nicht Sklaven der KI zu werden. Und das ist, finde ich, auch keine schlechte Perspektive.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Werden wir Menschen immer dümmer oder klüger? Die Frage kann man sich durchaus stellen in Zeiten, in denen uns KI per Zuruf von A nach B navigiert, formvollendet Briefe oder Masterarbeiten erstellt und uns immer mehr das Denken abnimmt. Andererseits waren es immerhin wir Menschen, die fähig waren, diese Denkmaschinen zu entwickeln. Wie steht's also um unsere menschliche Intelligenz in Zeiten künstlicher Intelligenz? Und was um alles in der Welt hat auch noch Neurodivergenz damit zu tun? Unser Thema heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis und der Mann, der den Intelligenzdschungel für uns lichten soll, der heißt André Frank Zimpel. Er ist Psychologe, Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg, Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung, Speaker auf der Digitalkonferenz Republika, die jetzt wieder in Berlin stattfindet, und er hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. Schönen guten Tag, Herr Professor Zimpel.
Schönen guten Tag, Frau Korwis.
Wir haben da also drei Puzzleteile, die wir im Folgenden möglichst schlüssig zu einem Gesamtbild zusammenfügen wollen. Wir haben menschliche Intelligenz, künstliche Intelligenz und Neurodivergenz. Lassen Sie uns mal mit der menschlichen Intelligenz anfangen. Wie ist es denn um die bestellt?
Ja, menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich die Generationen anschaut. Ich werde im August eine Urkunde bekommen, wenn alles gut geht, für 40 Jahre Hochschuldienst. Und ich habe ja dann die Generationen beobachten können. Also stellen Sie sich vor, die Generation, die man heute so Generation X nennt oder Generation Golf, die in Gothic-Look oder auch mit Popperlocke oder Hip-Hop-Kleidung in die Seminare kam, dann abgelöst wurde von einer Generation, die dann viel digitaler wurde. Die verschwanden hinter ihren Laptops, die sah man gar nicht mehr in den Seminaren. Das war wieder noch eine etwas klügere Generation, würde ich sagen. Und noch klüger durch Technik ist die Gen Z oder die Zoomer, wie man sie auch nennt, die jetzt wirklich sehr KI-affin sind und mit ihren Smartphones viele Probleme lösen. Und trotzdem macht man sich über sie lustig und nennt sie Generation lebensunfähig, weil man denkt, dass sie mit den Anforderungen des Lebens gar nicht klar kämen. Aber man vergisst, dass sich die Anforderungen immer ändern. Menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das heißt, sie ist zum Teil biologisch. Wir haben Gehirne, die sich kaum von denen von Steinzeitmenschen unterscheiden. Aber wir haben kulturelle Werkzeuge, die weit über den Faustkeil der Steinzeit hinausgehen. Das heißt, Menschen sind heute viel intelligenter. Oder wie es der Direktor des Max-Planck-Instituts für anthropologische Forschung mal auf den Punkt gebracht hat, Kinder wissen heute viel mehr über Dinosaurier als Aristoteles und Platon, denn die wussten darüber noch gar nichts. Und daran sieht man, wie menschliche Intelligenz wächst. Jede Generation nimmt im Durchschnitt, gewinnt an 3 IQ-Punkten.
Und trotzdem, aber diese Entwicklung des IQ-Durchschnitts, die war ja über Jahrzehnte lang steigend, aber schon, glaube ich, seit Mitte der 90er jetzt beobachtet man da eher, dass der Durchschnitt sinkt. Also nehmen bestimmte Fertigkeiten einfach ab. Konzentrationsspannen scheinen sich zu verkürzen, Aufmerksamkeitsspannen, die Fähigkeit, sich Dinge zu merken.
Also erst hat KI uns die Fähigkeit zur Raumorientierung genommen, jetzt nimmt sie uns die Fähigkeit, grammatisch zu sprechen. All diese Dinge werden natürlich an Maschinen abgegeben, aber sie öffnen natürlich das Gehirn für andere Bereiche. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die klug nutzen. Natürlich kann sich ein Mensch heute vielleicht schlechter mit einer Patentfaltungskarte orientieren, wie ich das noch kenne. Patentfaltung, das waren so Karten, die man so geschickt zusammenfalten konnte, sodass man sie einigermaßen beim Autofahren benutzen konnte.
Ach, Landkarten zum Beispiel.
Ja. Okay. Ich glaube, damit kommt heute niemand mehr klar, weil man es nicht mehr braucht. Und darum sind gewisse Intelligenztests, vor allen Dingen räumliche Intelligenztests und so weiter, die auf diese Fähigkeiten abzielen, da schneiden sie vielleicht schlechter ab, die jüngere Generation. Aber man müsste auch die Intelligenztests an die neuen Umweltbedingungen anpassen. Denn sie schneiden nach meinen Erfahrungen in ganz anderen Bereichen sehr gut ab.
In welchen denn? Also zum Beispiel, also wir müssen ja viel mehr Informationen prozessieren. Komplexitätsmanagement oder was sind so die Bereiche?
Das sind Menschen, die lernen, sich selber besser einzuschätzen. Und zwar hat die größte Bildungsstudie weltweit, die HETI-Studie, gezeigt, dass es etwas gibt, was noch wichtiger als Intelligenz ist. Und das ist die Selbsteinschätzung. Ja, und gerade da sind junge Menschen sehr stark informiert. Sie kennen ihr Gehirn besser. Sie sprechen viel offener darüber, wie sie ticken.
Aber wenn wir nochmal auf den Bereich Information und Informationsverarbeitung schauen. KI sorgt ja inzwischen dafür, dass ich Informationen auch nicht mal mehr selber in irgendeine Beziehung setzen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel was über eine Suchmaschine finden will, ich muss mir noch nicht mal mehr den Kopf zerbrechen, wie ich die Suchanfrage möglichst präzise formuliere, weil ich dank KI fertig vorbereiteten Output bekomme, wie ein Menü serviert. Also verlieren wir da nicht auch an Kompetenzen, Informationen miteinander in Verbindung zu setzen?
Wir bekommen Platz für neue Verbindungen und man muss einfach sehen, Intelligenztests sind ganz stark darauf ausgerichtet, das logische Denkvermögen zu messen. Und diese Logik ist ja eigentlich nur eine Umwandlung von Gedanken. Logik produziert ja keine Gedanken, sondern sie formt sie nur so lange um, bis sie kontrollierbar und verständlich werden. Und das machen jetzt Maschinen für uns. Das heißt, ich muss nicht mehr jede logische Operation ausführen. Ich muss viel besser aber verstehen, wie Logik funktioniert und was glaubwürdig ist und wo die Maschine sozusagen falsch läuft. Denn das sind blinde, bewusstlose Algorithmen, mit denen wir es zu tun haben. Und wir brauchen viel mehr Intelligenz, damit gut umzugehen. Das heißt, die Hirnfunktionen verändern sich. Sie haben sich durch Buchdruck verändert, sie haben sich durch das Internet verändert und sie werden sich durch KI nochmal verändern. Das Interessante ist, wir brauchen die Intelligenz für etwas anderes und vor allen Dingen für kritisches Denken. Und die Hoffnung besteht darin, dass Menschen, die sich von KI helfen lassen, die Zeit, die sie gewinnen, die Aufmerksamkeitskapazität, die sie dadurch gewinnen, für kritisches Denken nutzen.
Das ist eine Hoffnung, haben Sie gerade gesagt.
Das ist eine Hoffnung.
Da spricht doch die menschliche Faulheit vielleicht etwas dagegen.
Oder die Rahmenbedingungen, dass wir immer noch Mathematik wie einen Intelligenztest vermitteln, wo man eigentlich heute ganz andere Formen des Denkens benötigt. Dass also Mathematik ist ein fantastisches Spiel, in der 1 plus 1 immer 2 ergibt. In der Wirklichkeit ist das aber nicht der Fall. Wenn zwei Flüsse zusammenfließen, dann kann 1 und 1 1 werden. Oder wenn ich die richtigen Kaninchen zusammensetze, kann aus 1 und 1 8 oder sonst was werden. Das heißt also, wir spielen ein Spiel, was wir jetzt an Maschinen abgeben können und sind jetzt in der Lage, neue Spiele zu erfinden, die die Wirklichkeit auf neue Weise spiegeln. In den 70er Jahren hat Holmer von Ditfurth eine Sendung gemacht, dass die Polkappen schmelzen und dass wir Klimaprobleme bekommen. Das hat damals kaum jemand verstanden, weil man in solchen Rückkopplungen und in Entwicklungen in den Naturwissenschaften gar nicht denken wollte. Man hat sich nur auf logische, axiomatische Systeme verlassen. Inzwischen finden wir in den Naturwissenschaften überall entwicklungslogisches Denken. Wir könnten die Klimakrise überhaupt nicht begreifen, wenn wir sie nur formal logisch angehen würden, sondern wir brauchen dafür ein perspektivisches, entwicklungslogisches Denken. Und das ist die Intelligenz, die sich bei der jungen Generation gerade herausbildet. Das heißt also, sie sind vielleicht schlechter im formal logischen und im Auswendiglernen. Das mag sein, und auch in der räumlichen Orientierung. Aber sie sind viel besser im entwicklungslogischen Denken.
Also Sie sehen keinen Verlust bei der Fähigkeit, aus Informationen Wissen zu generieren, also sich zu bilden. Da würden Sie nicht sagen, dass wir da nachlassen?
Im Gegenteil. Ich habe das schon erlebt bei der Generation Y.
Welche war das denn nochmal?
Das waren die Millenniums, die dann anfingen, plötzlich in Vorlesungen sich zu melden und zu fragen, aber bei Wikipedia steht was ganz anderes. Das ist die Generation, die erlebt hat, wie das Wissensmonopol der Universitäten und Schulen und Bildungseinrichtungen gebrochen wurde durch die digitale Welt. Das heißt, man konnte jetzt, wenn man einigermaßen lesen, schreiben und vielleicht Englisch noch beherrscht hat, sich von NobelpreisträgerInnen die Welt erklären lassen, zum Beispiel auf der Khan-Akademie und so weiter. Ich hatte es plötzlich mit Studierenden zu tun, mit denen ich fast wie mit Fachkollegen sprechen konnte, die also über ein unglaubliches Wissen aus dem digitalen Netzwerk beziehen konnten, wenn sie es wollten und wenn sie dazu bereit waren. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber das ist schon eine Wissensexplosion, die also kein Intelligenztest einfangen kann.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Psychologen und Erziehungswissenschaftler André Frank-Zimpel. Er erforscht den Zusammenhang von künstlicher Intelligenz und Neurodivergenz. Wenn wir jetzt schon dabei sind, über einen veränderten Intelligenzbegriff zu sprechen, dann sind wir jetzt quasi auch an der Stelle, das Puzzleteil Neurodivergenz noch mit ins Bild aufzunehmen. Sie leiten in Hamburg das Zentrum für Neurodiversitätsforschung, arbeiten da viel mit Menschen, die eben neurodivergent sind. Erklären Sie doch bitte erstmal kurz, was ist das nochmal, diese Neurodivergenz?
Also Neurodiversität und Neurodivergenz muss man unterscheiden. Also Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Das liegt daran, dass das menschliche Gehirn sehr komplex ist. Das ist ein Organ von der Größe von 1,5 Stück Butter und es setzt sich aus 83 Milliarden Zellen zusammen. Jede Zelle ist so kompliziert wie eine ganze Stadt. Jede Zelle geht 10.000 bis 1.000 Verbindungen mit anderen Zellen ein. Das heißt, in einem Kubikmillimeter Gehirn sind mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat. Das heißt also, Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Es gibt keine zwei gleichen Gehirne. Wir vergleichen das mit Schneeflocken gern, weil Schneeflocken sehen von Weitem alle gleich aus, aber unter dem Mikroskop gibt es keine Schneeflocke doppelt. Und so gibt es auch kein Gehirn zweimal. Das ist Neurodiversität. Das betrifft uns alle. Neurodivergenz beginnt genau dort, wo Personen, wenn sie sich an Standards, Normen und Erwartungen, die unsere Gesellschaft hat, anpassen, dass sie dafür ihre Persönlichkeits-, ihre kognitive und emotionale Entwicklung aufgeben müssen. Das heißt,
also
der Preis.
Zum Beispiel Menschen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit.
Zum Beispiel Menschen mit ADHS, Menschen im Autismus-Spektrum gehören dazu, Menschen mit Tourette-Syndrom. Also wir könnten sagen, so jede siebte Person etwa ist neurodivergent.
Krankenkassendaten zufolge steigt die Zahl der Diagnosen, sowohl wenn es um ADHS geht, als auch wenn es um Autismus geht, seit Jahren, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Gibt es denn tatsächlich mehr Fälle oder gibt es vielmehr eine gewachsene Sensibilität dafür, dass eben manche Menschen vom Standard abweichen in der Art, wie sie mit Informationen umgehen, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie Reize verarbeiten?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich leben wir in der Aufmerksamkeitsgesellschaft. Das heißt also, man kann mit Aufmerksamkeit Fantastillionen verdienen. Ja, die großen Tech-Milliardäre, die generieren Reichtum über unsere Aufmerksamkeit. Das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit ist gefordert wie nie. Dadurch verändert sich die Linie zur Neurodivergenz. Das ist ein Grund für die erhöhten Zahlen. Ein zweiter Grund ist, dass sich die Diagnosekriterien verändert haben. Also Lorna Wing hat das Autismus-Spektrum zum Beispiel als eine bessere Form, Autismus zu erfassen, eingeführt. Darum reden wir heute von Menschen im Autismus-Spektrum. Der dritte Grund ist, dass wir durch Inklusion bessere Lebensbedingungen haben, dass also neurodivergente Menschen sich zusammenfinden und Kinder bekommen und dadurch natürlich auch ihre Gene weitergeben. Das war früher unter Bedingungen der Exklusion viel schwerer möglich und dadurch steigt die Zahl auch.
Das galt ja lange als Krankheit. Diagnose suggeriert auch immer direkt, da stimmt doch was nicht, das ist ein Defizit. Aufmerksamkeitsdefizit zum Beispiel. Ja. Und wir bewegen uns ja jetzt langsam dahin zu sagen, nee, das ist vielleicht einfach eine andere Art zu ticken.
Ja, unsere Forschung zeigt, dass da, wo Defizite sind, auch immer Potenziale zu finden sind. Das heißt also, jemand im Autismus-Spektrum kann viel mehr Details simultan erfassen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass er auch viel schneller durch Informationen in seiner Umwelt erschlagen wird und da Reizüberflutung leistet. Aber zum Beispiel zeigt sich gerade im Programmieren und im digitalen Bereich, dass Menschen im Autismus-Spektrum viermal so wenig Fehler machen wie Neurodivergente. neurotypische. Und hier kann das Defizit plötzlich zur Stärke werden. Menschen mit ADHS oder im ADHS-Spektrum, die haben sicherlich in vielen Bereichen Probleme. Gerade Verhaltensprobleme werden immer genannt. Hyperaktivität oder das Tagträumen, dass sie sich wegträumen und nicht bei der Sache sind. Aber andererseits sind es die Menschen mit einer viel höheren Risikotoleranz. Deshalb zeigen Studien, dass man unter erfolgreichen selbstständigen Firmen, Startups überproportional viele Menschen mit ADHS findet. Leider aber auch in den Gefängnissen. Also ich will nur sagen, es geht immer darum, beides zu sehen. Nein, die Defizite zu erkennen, aber auch die Potenziale und Möglichkeiten. Und deshalb kommen wir dahin, dass wir sagen, ja, die Menschen sind anders, aber vollkommen richtig im Kopf. Das heißt, sie müssen ihre Umwelt finden, die zu ihnen passt.
Wenn man Social Media verfolgt, Instagram oder so, gefühlt wimmelt es da mittlerweile von Influencern, ja, die von sich sagen, sie sind im Autismus-Spektrum, haben ADHS oder was auch immer. Haben Sie als Fachmann, der Menschen eben betreut, die da tatsächlich die Diagnose auch haben, ein bisschen Sorge, dass es auch so eine Modediagnose werden könnte?
Also die Sorge habe ich nicht, weil das große Problem ist, die meisten, also wir haben viel zu wenig Diagnosen, als wir erwarten müssten. Man sieht es, dass wir bei Kindern zum Beispiel bei ADHS jetzt so bei 6,1% sind und bei Erwachsenen liegen wir bei 2,8%. Das heißt, das geht aber eigentlich nicht weg nach dem Stand der Forschung. Das heißt also, die Menschen haben wahrscheinlich eine Nische gefunden, aber sie bekommen keinen Nachteilsausgleich und müssen mehr leisten als andere, um ADHS zu maskieren. Und offensichtlich gelingt das vielen sehr gut. Wir haben wahrscheinlich nur die Hälfte der Personen im Autismus-Spektrum diagnostiziert. Also es laufen vielleicht so 500.000 Menschen in Deutschland herum, die im Autismus-Spektrum sind und keine Diagnose haben. Das müssen wir uns erstmal klar machen. Dann wird deutlich, dass der Begriff Modediagnose die wirklichen Zahlen verfehlt. Trotzdem ist der Trend zur Selbstdiagnose natürlich sehr bedenklich. Neurodivergenz kann man nicht selber diagnostizieren. Aber die Awareness dafür, die Wachheit dafür ist eigentlich zu begrüßen, dass wir nicht mehr so tun, als wäre das ein Fall für die Psychiatrie und dass der Mensch nicht mehr zu gebrauchen ist, wenn er diese Diagnose hat, sondern dass wir diese Diagnosen in den Alltag integrieren, ist ein Erfolg inklusiver Schulen.
Kann es auch sein, dass unser Lebensstil, so wie er ist, also im digitalen Zeitalter eben mit kurzen Videos, schnellem Informationsfluss und vielen Reizen, dass er das auch befördert, dass man gerade im Bereich ADHS, dass es dann vielleicht auch mehr Fälle geben wird in den nachfolgenden Generationen?
Ich glaube, dass es mehr auffliegt. Das heißt, die Ausbeutung der Aufmerksamkeit steigt ständig an. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft. Das heißt, Menschen werden ständig abgelenkt mit Nachrichten. Und das führt natürlich dazu, dass Neurodivergenz noch schmerzlicher erlebt wird. Diese Reizüberflutung ist für Menschen im Autismus-Spektrum oft sehr kontraproduktiv. Und Menschen mit ADHS, die ihren Hyperfokus suchen, die übrigens sehr gut hyperfokussieren können, wenn sie das richtige Thema haben, werden natürlich verlockt, ständig den Fokus zu wechseln mit diesen Medien. Und dadurch treten natürlich auch die Probleme, die mit Neurodivergenz einhergehen, viel deutlicher zutage. Also diese Ausbeutung der Aufmerksamkeit macht es dringlicher, über Neurodivergenz nachzudenken. Unsere Nervensysteme werden attackiert wie noch nie.
Sie haben neulich ein Buch veröffentlicht, das heißt Wahnsinnig intelligent, die verborgenen Potenziale neurodivergenter Menschen. Inwiefern ist denn diese Art von Andersheit, die Welt wahrzunehmen und mit den Reizen der Welt umzugehen, möglicherweise auch ein Vorteil im Zeitalter künstlicher Intelligenz?
Also wir müssen sehen, künstliche Intelligenz basiert auf der Intelligenz der Masse. Oder der Weisheit der Vielen. Das war ein Eugeniker, Francis Galton, der 1904 die Eugenik erfunden hat, ein Sozialdarwinist, der nur die Tüchtigsten überleben lassen wollte. Der hätte gern neurodivergente Menschen gar nicht erst auf die Welt kommen lassen. Dieses eugenische Denken hat eine andere Seite, weil derselbe Francis Galton wollte die Dummheit der Masse beweisen. Der ist auf eine Landwirtschaftsausstellung gegangen, wo es darum geht, das Gewicht eines Ochsen zu schätzen. Da waren 800 Personen, nur ganz wenige ExpertInnen. Und er hat die Ergebnisse ausgewertet und wollte zeigen, wie dumm die Masse ist. Und hat zu seinem Entsetzen herausgefunden, dass die Durchschnittsschätzung besser war als die der Expertin. Und seitdem spricht man von der Intelligenz der Vielen oder der Intelligenz der Masse. Das sind so verschiedene Begriffe, die sich wissenschaftlich auch stützen lassen. Das Problem ist nur, dass diese Weisheit der Vielen unterwandert wird durch menschliche Schwarmintelligenz. Das ist eine Entdeckung aus den 50er Jahren von Salmon Ash. Das war ein Experiment, wo man Intelligenztests vorgegeben hat. Und dann gab es eine Gruppe von Personen, die haben sich abgesprochen vorher. Und dann wurde eine Person, die von der Absprache nichts wusste, dazugeholt. Und jetzt haben diese Personen anfangs immer richtig auf sehr einfache Tests geantwortet und dann fingen sie an, falsch zu antworten. Und das Interessante ist, dass die Person, die nicht eingeweiht war, jetzt sich irgendwie verhalten muss. Ja, und 37% sind einfach den Antworten der anderen gefolgt, aus Schwarmintelligenz, Gruppendruck oder Kollektivzwang kann man es auch nennen. Und 97% aller Menschen neigen dazu, wenigstens ab und zu mal eine falsche Antwort zu geben. Das ist die Schwarmintelligenz, die in uns steckt. Und die unterwandert unsere Intelligenz. Und Social Media nutzt diese Schwarmintelligenz aus. Darum haben wir solche große Polarisation auch in der Gesellschaft, weil der einfache Algorithmus bewirkt, dass immer die skandalöseste Ansicht nach oben geht und dann will man sich übertreffen und die Schwarmintelligenz führt dazu, dass Menschen hinter Fake News hinterherlaufen. Das ist momentan unser Problem und neurodivergente Menschen, das zeigt unsere Forschung, sind resilienter gegen Schwarmintelligenz, weil sie es einfach sich nicht leisten können, irgendeiner Schwarmintelligenz hinterherzulaufen. Das haben sie irgendwann aufgegeben, weil sie merken, sie schaffen es nicht. Und darum brauchen wir für die Weisheit der Vielen, diese neurodivergenten Menschen unbedingt. Für eine funktionierende KI, für die Kontrolle von KI sind neurodivergente Menschen wichtig wie nie. KI, wenn sie gut funktioniert, basiert sie auf der Weisheit der Vielen. Unabhängige Ansichten von Leuten für diese KI. Wenn es schlecht läuft, erwischen sie Schwarmintelligenz. Dann haben wir rassistische, sexistische, behindertenfeindliche Dinge, die auch im Internet zu finden sind, die Social Media auch hochtreibt. Die müssen dann mühsam aus der KI wieder entfernt werden durch Prompting. Das ist also ein riesen Arbeitsfeld für Menschen, KI zu korrigieren und diese Fehlleistungen, die durch Schwarmintelligenz hervorgerufen werden, wieder loszuwerden. Und da sehe ich auch ein riesen Arbeitsfeld für neurodivergente Menschen, weil die für solche Dinge besonders geeignet sind.
Ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Wie kann man sich denn diese Potenziale zunutze machen für das Leben mit künstlicher Intelligenz, für die Gesellschaft?
Erstmal ist KI ein Segen für Menschen mit Legasthenie, mit Dyskalkulie und so weiter. Die haben jetzt so ein kleines Helferlein an ihrer Seite, mit dem sie das, was andere als Defizit bei ihnen betrachten, locker lösen können. Menschen mit einer Legasthenie, das sind oft Menschen, übrigens nach unserer Forschung, die viel interessantere Texte schreiben. Agatha Christie zum Beispiel kann sehr spannende Texte schreiben, weil sie nicht so auf jedes Komma und jede Grammatikregel achtet. Da ist die Aufmerksamkeit frei für den Inhalt. Aber aufgrund ihrer Schwierigkeit mit dem Schreiben kommen sie oft gar nicht in diese Position. KI ist da natürlich ein Segen. Und der umgekehrte Weg, was können neurodivergente Menschen für eine bessere KI tun? Zum Beispiel diese Aufmerksamkeit für Details von Menschen im Autismus-Spektrum werden uns in Zukunft helfen, KI besser zu entlarven. Die sind besser in der Lage zu erkennen, ob es sich um eine KI-generierte Information handelt oder nicht. Sie achten viel mehr auf Details. Und an den Details verrät sich auch KI und ist KI auch schlecht. Und das sind zunehmend wichtige Dinge, wie zum Beispiel das autonome Fahren, Autofahren oder sie treffen Gesundheitsentscheidungen oder Diagnostiken laufen über KI. Und da wird es immer wichtiger, dass Menschen, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen Detailfreaks im Autismus-Spektrum, ein kritisches Auge darauf werfen. Das ist sehr hilfreich. Das andere ist, dass wir KI in die Anwendung bringen müssen. Das ist immer ein großes Risiko, ein Start-up zu gründen, was sich der KI bedient. Und da sind Menschen mit ADHS eben die, die eine viel größere Risikotoleranz haben, solche Anwendungen zu entwickeln und in die Gesellschaft zu bringen. Also das wären zwei Beispiele. Ich könnte auch Menschen mit Tourette-Syndrom nennen, die also eine viel höhere Reaktionsgeschwindigkeit haben als neurotypische Menschen. Ich will nur sagen, hier lauern viele Potenziale, von denen vielleicht nur 16% nach unten unseren Messungen abgerufen werden.
Die können dann auch einen Beitrag zu einer besseren künstlichen Intelligenz leisten, sagen Sie. Was heißt denn aber dieses Leben mit künstlicher Intelligenz für die nachfolgenden Generationen, für Ihre und meine Kinder, vielleicht Kindeskinder? Vor welche Herausforderungen werden die dann gestellt durch künstliche Intelligenz perspektivisch?
Ja, also wir müssen unser Denken, unsere Entwicklung völlig verändern. Diese Technik ist unstoppable, glaube ich. Also wir können sie nicht stoppen. Wir müssen lernen, mit ihr konstruktiv umzugehen. Also die Potenziale schlummern in allen Menschen, im gesamten Neurodiversitätsspektrum, würde ich sagen, schlummern Formen der Intelligenz, wie die symbolische Intelligenz, die anschauliche Intelligenz, die sensomotorische Intelligenz, die entwicklungslogische Intelligenz, die ja nicht in die Maschinen einprogrammiert sind. Diese Form der Intelligenz, die Intelligenztests nicht messen, die werden umso wichtiger und die werden Menschen in der Zukunft mehr einsetzen und mehr entfalten müssen. Und das ist, finde ich, auch keine schlechte Perspektive.
Um dann letztlich auch die Oberhand zu behalten gegenüber der künstlichen Intelligenz?
Ja, das halte ich für existenziell. Die Kontrolle werden wir nicht über logisches Denken haben über die Welt, sondern vor allen Dingen über Bewusstheit, Selbsteinschätzung. Und diese Fähigkeiten müssen wir in ungeahnte Größen weiterentwickeln, um nicht Sklaven der KI zu werden, weil das wäre für mich eine Horrorvision.
Herr Zimpel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Psychologen und Professor für Erziehungswissenschaft André Frank Zimpel. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung in Hamburg, Speaker auf der Digitalkonferenz Republika und er hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. Wahnsinnig intelligent, die verborgenen Potenziale neurodivergenter Menschen heißt es und ist im Verlag Goldmann erschienen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.